Herr Thierse, in dieser Woche hat sich die deutsche Einheit zum 28. Mal gejährt. Die Mauer steht schon länger nicht mehr, als dass sie stand. Und doch haben viele Menschen im Land das Gefühl, wir waren mit dieser Einheit des Landes schon mal weiter. Was meinen Sie?
Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das ist ein bisschen mediale Übertreibung. Dass wir nach 28 Jahren noch längst nicht am Ende des Vereinigungsprozesses ist, das ist eindeutig klar. Alle sozialökonomischen Daten zeigen es. Ostdeutschland hinkt wirtschaftlich und sozial noch hinterher. Und die Daten sagen 25-40%. Also ist es noch viel zu tun in dieser Hinsicht. Aber dass wir in den letzten Jahren Rückschritte zu verzeichnen haben in der Art und Weise, wie wir einander begegnen, das glaube ich nicht. Das ist eine Übertreibung.
Jetzt hat der Fraktionschef der SPD in Berlin, Saleh, kürzlich gemeint, es sei an der Zeit, sich bei den Ostdeutschen zu entschuldigen. Hat er recht?
Nein. Er hat schlicht nicht recht. Wofür soll man sich entschuldigen?
Naja, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie rigoros Unternehmen in Ostdeutschland abgewickelt wurden. Saleh spricht da ja sogar von zwielichtigen Glücksrittern aus dem Westen. Ist das nicht Grund genug für eine Entschuldigung?
Es gibt Anlass zur Kritik. Aber es gab kein Lehrbuch für die Vereinigung, es gab kein Lehrbuch für die Transformation einer Planwirtschaft, einer Parteidiktatur in eine Marktwirtschaft, in ein demokratisches System, dass das nicht ohne Fehler abging. Und dass die Fehler nicht nur im Westen gemacht wurden, sondern auch im Osten. Also wollen wir uns jetzt wechselseitig entschuldigen? Sollen die Ostdeutschen sich dafür entschuldigen, dass sie die DDR mitschleppen? Ein gescheitertes System, eine gescheiterte Wirtschaft, sollen sie sich entschuldigen dafür, dass sie den Westdeutschen auf die Tasche fallen? Schließlich sind in den vergangenen 3 Jahrzehnten Milliardensummen transferiert worden. Nicht immer mit gleichem Erfolg. Aber was soll diese Forderung? Ich halte sie für blanken Unsinn. Sie ist nicht angemessen den innerdeutschen Verhältnissen.
Es gibt eine Debatte darüber, ob die CDU möglicherweise mit der AfD zusammenarbeiten soll, je nach dem Ausgang von Wahlen, konkret nächstes Jahr in den ostdeutschen Ländern Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Was sagen oder raten Sie der CDU?
Ich habe ihr ja nichts zu raten, aber es ist schon erschreckend, dass die CDU so verunsichert ist, dass sie bereit ist, über eine solche mögliche Zusammenarbeit zu diskutieren. Ich halte die AfD, und wenn ihre Erfolge zunehmen, für eine Gefahr für Deutschland, für unsere Demokratie.
Was wäre das denn Ihres Erachtens für ein Signal, eine solche Zusammenarbeit?
Das Signal wäre, dass diese AfD sozusagen eine normale Partei ist. Aber die AfD ist doch ein Spektrum von konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextremistisch. Es ist doch sichtbar, dass zwischen AfD und rechtsextremistischen organisierten Kreisen es Überschneidungen gibt. Man marschiert zusammen auf den Straßen. Alexander Gauland hat gesagt, wir wollen dieses System überwinden, wir wollen. Das heißt ja im Grunde unser demokratisches System überwinden. Die ausländerfeindlichen, ja rassistischen Äußerungen aus der AfD sind doch eindeutig. Damit sage ich nicht, dass alle AfD-Wähler Rassisten, Antisemiten oder Antidemokraten wären. Aber sie sollten wissen, was ihre Führer sagen und tun.
Sie haben gerade gesagt, es wäre eine Gefahr für die Demokratie. Inwiefern?
Weil wir doch aus unserer Geschichte wissen, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremisten das demokratische System überwinden, um dann an ihre Stelle eher ein autoritäres System zu setzen. Ein System, das auf Ausgrenzung und Abgrenzung setzt. Und Deutschland, das ist doch eine große Erfolgsgeschichte seit 1945, ist ein weltoffenes, liberales und dadurch auch erfolgreiches Land geworden. Der wirtschaftliche Erfolg, der Wohlstand der Deutschen hängt damit zusammen, dass wir weltoffen und liberal sind, dass wir eine rechtsstaatliche, liberale Demokratie sind. Und die sollten wir um unserer Freiheit willen, aber auch um unseres künftigen Wohlstands willen nicht gefährden.
Das SWR-Interview der Woche mit dem früheren SPD-Politiker Wolfgang Thierse. Herr Thierse, reden wir über den politischen Gesamtzustand des Landes, sofern man das kann. Die Regierungskoalition hat in den vergangenen Monaten sehr viel gestritten, war viel mit sich selber beschäftigt. Das hat politische Entscheidungen in den Hintergrund gedrängt, dem Ansehen der Politik wahrscheinlich insgesamt geschadet. Von Bundeskanzlerin Merkel wird allgemein erwartet, dass sie nicht noch einmal antritt. Einige sehen sie daher als geschwächt. Wäre eine Amtszeitbegrenzung gut, zum Beispiel auf 2 Amtsperioden?
Ja, das wird immer mal diskutiert, aber Wir haben in Deutschland ein anderes System als etwa die USA oder Frankreich, wo Präsidenten in ihrer Amtszeit begrenzt sind. Aber dort haben ja Präsidenten eine ganz andere Stellung. Sie sind das Gegenüber des Parlaments. Während in Deutschland der Regierungschef, die Regierungschefin aus dem Parlament kommen, vom Parlament gewählt und getragen werden. Und dann wäre es eine Beschneidung gewissermaßen der Freiheit des Wählers, wenn ihm nicht erlaubt wird, genau jene Person wieder zu wählen, von der er meint, die sei höchst erfolgreich. Also ich halte nichts von solchen Amtszeitbegrenzungen, wiewohl ich durchaus gewichtige Argumente dafür akzeptiere.
Ihre SPD ist Teil der Regierungskoalition, aber die SPD ist schwach. Die Parteivorsitzende Nahles hat verheerende Umfragewerte. Die gesamte Partei rutscht immer weiter ab. Ist die Sozialdemokratie gefährdet?
Wir sind in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Das ist unbestreitbar. Und es gibt ja keine Garantien, keine Ewigkeitsgarantien für Parteien. Aber ich glaube nicht, dass Todesanzeigen schon geschrieben werden müssen für die SPD. Ich hoffe sehr, dass die SPD ein neues Maß an Geschlossenheit und Überzeugungskraft gewinnt und auch innerhalb der Regierung ihr Profil zeigen, schärfen kann, auch zeigen kann, dass sie ja in dieser Regierung erfolgreich agiert. Der Zwist der vergangenen Monate hat ja einen Akteur vor allem, und der heißt Horst Seehofer. Ohne Seehofer würde diese Regierung wahrscheinlich nicht ohne Streit, aber doch erfolgreicher arbeiten können. Und Streit irritiert mich nicht. Der ist ein Teil, ein Wesenselement von Demokratie.
Migration und Integration sind seit 3 Jahren bestimmende Themen in der Politik. Brauchen wir eine Leitkultur oder eine Debatte darüber?
Das Wort Leitkultur ist irgendwie verdorben. Aber die Frage bleibt ja richtig. Wenn man in einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir leben und die wahrscheinlich noch pluralistischer wird, weil wir in einer Welt ohne Grenzen leben, ein weltoffenes Land sind und auch Menschen aus anderer Kultur, anderer Religion, anderer Herkunft zu uns kommen. Wenn man in einer solchen pluralistischen, vielfältigen, in sich dann auch widersprüchlichen Gesellschaft friedlich leben will, und Pluralismus ist keine Idylle, dann muss man ganz ernsthaft und immer wieder neu fragen, was ist das uns Gemeinsame? Was verbindet uns? Was trägt uns, damit wir möglichst viel Vielfalt friedlich leben können? Und das kann ich Leitkultur nennen, aber wir können es auch anders nennen. Was sind die tragenden Werte, die uns miteinander verbinden und derer wir uns immer wieder neu vergewissern müssen? Was ist das über das Grundgesetz hinaus? Was ist das an gemeinsamer Kultur, auch an Alltagskultur, an den Regeln unseres Zusammenlebens, die wir für selbstverständlich halten und von denen wir mit Recht sagen können, wir laden auch die zu uns Kommenden dazu ein, sich genau an diese Regeln zu halten, weil ohne diese Regeln und ohne diese gemeinsamen Grundüberzeugungen friedliches Zusammenleben nicht möglich ist.
Ganz kurz noch ein anderes Thema. Die Einheitswippe, geplant als Einheitsdenkmal, soll nun gebaut werden. Einige wollen aber lieber nicht vor dem Standort, dem geplanten, am Berliner Schloss bauen lassen, sondern vor dem Reichstagsgebäude. Sie sind mehr für den Schlossstandort. Warum nicht Reichstagsgebäude? Das wäre in der Nähe des Brandenburger Tores, das ohnehin ja viele sowieso als natürliches Einheitsdenkmal schon ansehen.
Ja, das ist sozusagen eines der Missverständnisse, über das ich mich ärgere. Wir kämpfen für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal, das an die friedliche Revolution von 1989 erinnern soll, die die Einheit, die Wiedervereinigung erst ermöglicht hat. Das Brandenburger Tor erinnert an vieles, an die preußische Geschichte, an den Durchmarsch der SA, es erinnert an die Teilung und damit auch an die Wiedervereinigung, aber nicht an die friedliche Revolution, die hat dort nicht stattgefunden. Und dasselbe gilt für den Standort am Reichstag, dann würde es in West-Berlin sein. Das die Erinnerung an die friedliche Revolution. Nein, das soll schon dahin kommen, wo vorher mal ein Denkmal, Kaiser Wilhelm, das erinnerte an die deutsche Vereinigung von oben. Und da wollen wir eine Erinnerung an die deutsche Einheit von unten, die durch eine friedliche Revolution ermöglicht worden ist. Ich finde, auch wir Deutschen können uns erlauben und sollten ein legitimes Bedürfnis befriedigen, dass wir auch an etwas Geglücktes erinnern. Das glücklichste Ereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert war die Friedliche Revolution und die erfolgende Wiedervereinigung. Daran sollten wir im Herzen der deutschen Hauptstadt erinnern dürfen.